Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir versuchen es jetzt nicht weiter, den zu quälen und uns, sondern jetzt geht es vor den Rest bis zum nächsten Lied ohne Beamer. Als Predigtext haben wir heute Abend schon die Jahreslosung fürs neue Jahr mit Psalm 73, Vers 28. Weiß jemand gerade schon, wie sie offiziell formuliert heißt? Gucken wir mal, Psalm 73, 28, nach der Elberfelder Übersetzung. Ich aber, Gott zu nahen, ist mir gut. Dann geht's weiter, ich habe meine Zuversicht auf den Herrn gesetzt, zu erzählen alle deine Taten. Offiziell heißt der Text, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. So wird es allgemein abgedruckt. Das ist eine etwas ungewohnte Formulierung in unseren Ohren. Wir kriegen nachher gleich mit, Luther hat es nochmal anders übersetzt. So habe ich es in den Ohren. Zunächst Psalm 73 selber stammt mit 11 weiteren Psalmen von Asaf. Asaf gehörte gewissermaßen zu den Chefmusikern zur Zeit Davids, also damals noch nicht am Tempel, den gab es noch nicht, den baute ja erst Salomo, sondern an der Stiftshütte. Er war offensichtlich einer der leitenden Sänger. Wir hatten uns ja neulich schon mal mit dem Thema Musik am Tempel und so weiter befasst gehabt, so am Rande wenigstens mit ein paar Instrumenten. Soweit ich es übersehe, gab es keine eigentlichen Musiker, sondern es gab Sänger. Aber die Sänger hatten auch kleinere Musikinstrumente mit zur Begleitung ihres Gesangs. Und Asaf gehörte hier quasi zu den leitenden Leuten. Und er hat insgesamt 12 Psalmen auch geschrieben. Und mit diesen Psalmen von David und Asaf lobte nach 2. Chronik 29 der jüdische König Hiskia ums Jahr 700 bei der Wiederherstellung des Gottesdienstes in Jerusalem unseren Herrn. Da kamen also die Psalmen Asafs auch mit zum Einsatz. Von diesem Asaf also stammt das Wort, die Jahreslosung für 2014, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Weil es in meinen Ohren auch nicht vertraut klang, habe ich als erstes meine Lutherbibel aufgeschlagen und mich gefragt, was steht denn wirklich da? Luther hat übersetzt, aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Da fällt uns bei der Luther-Übersetzung und übrigens auch, wer die Elberfelder aufgeschlagen hat, als erstes ein Wörtchen auf, das uns erstaunt, vor allem wenn man den Vers selber aus dem Zusammenhang nimmt. Das hat man bei der Jahreslosung weggelassen, weil es etwas sperrig klingt, nämlich das Wörtchen aber. Luther fängt damit an, aber das ist meine Freude. Elberfelder sagt, ich aber. Aber bezeichnet immer einen Unterschied, einen Gegensatz, eine Abgrenzung. Mein Nachbar hat einen VW Golf, ich aber habe einen Maserati. Habe ich nicht, aber nur als Beispiel. Auch Asaf gebraucht das Aber im Sinn einer solchen Abgrenzung, im Sinn einer bewussten Unterscheidung. Davor, in den Versen, redet Asaf nämlich von den Gottlosen. Diese führen, das ist ein Inhalt der ersten Verse des Psalms, bis dahin, führen oft ein zumindest scheinbar unbeschwertes Leben. Das ist für den Gläubigen ja oft ein Problem in der Jesus-Nachfolge. Wir schauen auf die Gottlosen um uns her, die schwimmen zum Teil im Geld, die strotzen vor Gesundheit, die fahren dreimal im Jahr in den Urlaub, nein, nicht nach Oberstdorf, sondern nach Saudi-Arabien, auf die Trauminsel Bora Bora oder sonst die teuersten und schönsten Fleckchen auf dieser Erde. Sie leben fröhlich vor sich hin und ihre Gottlosigkeit scheint sich auf der ganzen Linie auszuzahlen. Darunter litten auch schon die Menschen vor 2.500, 3.000 Jahren. Auch Asaf. Und er fragt sich, kann man in den Versen 3 und 14 lesen, was mache ich falsch, dass es dem Gottlosen so gut geht und mir so dreckig? frei formuliert. Diese Irritation, diese Verwirrung hält für Asaf an, bis, schreibt der Vers 17, bis dass ich ging in das Heiligtum Gottes, wie gesagt damals die Stiftshütte, und merkte auf ihr Ende. Bis dass ich ging in das Heiligtum Gottes und merkte auf ihr Ende. Auf das Ende, also den Tod der Gottlosen, sieht Asaf. Und da stellt Asaf fest, im Tod sind alle gleich. Auch für die Reichen. Und mögen sie noch so tierisch reich sein, gilt, das letzte Hemd hat keine Taschen. Von ihrem gewaltigen Reichtum nehmen sie nichts mit, keinen Cent, keinen Krümel, nicht eine einzige Aktie, gar nichts. Im Tod sind alle gleich. Stimmt das? Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank nicht. Im Tod zeigt sich noch viel dramatischer als vorher schon im Leben, ob wir einen Vater im Himmel haben, wie wir im Lied vor der Predigt gesungen haben. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, ob wir trostlos sterben, ohne Hoffnung für den nächsten Augenblick, ohne Hoffnung über den Tod hinaus, oder ob wir getröstet sterben mit der Gewissheit des ewigen Lebens. Einen größeren Unterschied kann man sich gar nicht vorstellen. Deshalb hat dieses Aber bei Asaf auch ganz und gar keinen wehleidigen oder neidischen Klang. Es ist ein frohlockendes, es ist ein begeisterndes Aber. Die Gottlosen vertrauen auf ihre eigene Kraft und Klugheit und sie nehmen ein Ende mit Schrecken, Vers 19. Ich aber vertraue auf den Herrn. Bei Gott habe ich Trost und Kraft, ganz egal was kommt. Dieses Aber bei Asaf, das klingt ganz ähnlich wie fast 500 Jahre vorher bei einem anderen. Eine ganz bekannte Bibelstelle, Josua 24, 15. Weiß einer, was da steht? Fängt auch an. Ich aber. Genau. Da ließ Josua am Ende seines Lebens das Volk Israel nochmal zusammenkommen. Sie hatten schon angefangen, das Land einzunehmen. Und da ruft er ihm die Wunder Gottes in Erinnerung. Ganz so, wie es hier auch Asaf schreibt, Vers 28. Ich habe meine Zuversicht auf den Herrn gesetzt, zu erzählen alle deine Taten. Das macht Josua dort auch, Kapitel 24. Er erzählt nochmal von den Taten Gottes. Wie Gott sein Volk aus Ägypten geführt hat. Wie er es 40 Jahre in der Wüste bewahrt hat. Danach hat er ihnen Sieg über die Kanaaniter gegeben. Die uneinnehmbare Stadt Jericho ließ er durch ein Wunder in ihre Hände fallen. Diese und viele andere Taten Gottes, Wunder, die Gott an seinem Volk Israel getan hat, ruft Josua in Erinnerung. Und dann stellt er Israel vor die Entscheidung. Nun wählt, wem ihr dienen wollt. Den Göttern Kanaans oder dem lebendigen Gott. Also den heidnischen Göttern des Landes, das euch der Herr gegeben hat, oder dem Herrn, der euch so wunderbar geführt hat bis hierher. Und dann sagt er, ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Mögen die anderen tun, was sie wollen. Mögen sie fern vom Herrn sein. Mögen sie ihre eigenen Wege gehen. Ich aber will mich zu Gott halten. Auf welcher Seite des Aber stehen wir? Davor oder dahinter? Bei denen, die mit dem Strom der Welt schwimmen, die ein leichtes und angenehmes Leben haben wollen, aber keine Hoffnung für die Ewigkeit? Oder bei denen, die sich zum Herrn halten, bei denen, die im Herrn Glück haben, um es mit der Formulierung der Jahreslosung zu sagen? Den Begriff Glück habe ich bei mir in Anführungszeichen gesetzt. Ist auch so ein Begriff, an dem ich ein bisschen gestutzt habe, den ich mir genauer angeguckt habe. Denn der Begriff Glück ist kein typisch biblischer Begriff. Er kommt zwar an anderen Stellen auch so vor, auch bei Luther. An dieser Stelle hat Luther aber mit Freude übersetzt. Das kann der hebräische Begriff, der da steht, auch bedeuten. Elberfelder übersetzt, Gott zu nahen ist mir gut. Das ist wörtlich ganz richtig übersetzt, gibt aber in der deutschen Sprache nur sehr blass wieder, was gemeint ist. Denn bei uns hat das Wörtchen gut eine andere Bedeutung als in der Sprache der Bibel. Gut hat bei uns den Charakter von ganz schön, nett, nicht schlecht. Aber das Gute, sagt das Sprichwort, ist bekanntlich der Feind des Besseren. Also das Gute ist nicht notwendigerweise furchtbar viel mehr als Mittelmaß. Schon ein bisschen mehr, aber eben noch nicht wirklich gut, noch nicht klasse, noch nicht spitzenmäßig, nicht top. Aber genau das ist das, was uns Gottes Wort fürs Jahr 2014 zusagt. Den hebräischen Begriff für gut finden wir wieder im Schöpfungsbericht. Dort lesen wir über die einzelnen Werke der Schöpfung immer wieder. Und Gott sah, was er gemacht hat, und siehe, es war gut. Und 1. Mose 1, Vers 31 überliefert uns dann das Urteil Gottes über die gesamte Schöpfung. Am sechsten Tag abends. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Zuvor heißt es gut, am Abend des sechsten Tags heißt es sehr gut. Haben die Schöpfungswerke mittlerweile eine Qualitätsverbesserung, ein Update erfahren? Nein, selbstverständlich nicht. Das göttlich Gute ist immer das unüberbietbare Gute. Wir sagen das Beste, oder wenn wir noch es mehr hervorheben wollen, dann sagen wir das Allerbeste. Wenn die Bibel vom Guten spricht, von dem Guten, das Gott verheißt und das Gott schafft, dann ist es immer das Allerbeste. Sinngemäß richtig übersetzen würden wir unsere Jahreslosung also: Aber das ist das Allerbeste für mich, dass ich mich zu Gott halte. Genau das ist gemeint. Die Septuaginta, die griechische Übersetzung des Alten Testaments, die hat das genauso zum Ausdruck gebracht. Sie hat für gut den gleichen griechischen Begriff gebraucht, den wir auch in einer meiner Lieblingsstellen der Bibel finden. Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und da wo Luther sinngemäß richtig mit dem Besten übersetzt hat, steht im Griechischen das gleiche Wort wie hier in der Septuaginta auch für gut. Genau das ist gemeint, zum Besten. Das Gute, das Gott denen schenkt, die ihn lieben, ist immer so gut, wie es besser nicht sein kann. Also das Allerbeste. Auch im vor uns liegenden Jahr 2014, darauf dürfen wir uns als seine Kinder verlassen. Hundertprozentig. Das gilt auch rückblickend für das Jahr 2013. So ein Gottesdienst zum Jahresabschluss, in unserem Falle zum Jahreswechsel, wir blicken nicht nur zurück, wir tun beides, gucken auch nach vorn. So ein Gottesdienst zum Jahresabschluss ist ja immer eine gute Gelegenheit, das zu Ende gehende Jahr noch einmal rückblickend zu überdenken und eine Art geistliche Bilanz zu ziehen. Ich kann euch nur empfehlen und bitten, wenn ihr heute Abend irgendwann bis Silvester noch mal ein halbes ruhiges Stündchen miteinander habt, das ist sehr empfehlenswert. Oder auch für sich alleine, in Ruhe vor dem Herrn zu sein und zu sagen: Herr, wie war eigentlich dieses Jahr 2013? Was hast du gewirkt? Was war alles so? Geistlich Bilanz ziehen. Und dann auf dieser Grundlage nach vorn zu schauen, auf das neue Jahr 2014 und zu bedenken, was erwarte ich fürs Jahr 2014 vom Herrn? Ich weiß noch, dass ich an Silvester 2011, 2012, also vor 2 Jahren, gedacht habe, das Jahr 2012 soll ein Jahr werden, wo ich noch viel näher am Herrn leben möchte. Es schleicht sich ja leider auch im Leben eines Pastors so viel geistliche Routine ein. Und dann geht man so lässig neben dem Herrn her. Man betet schon, man liest schon die Bibel, man vertraut schon, aber eben schon, auch, irgendwie. Aber nicht ganz nah dran, nicht mit ungeteiltem Herzen, nicht im ständigen Blickkontakt mit dem Herrn. Und deshalb habe ich am Beginn des Jahres 2012 gebetet: Herr, ich möchte im Jahr 2012 wieder ganz nah auf Tuchfühlung mit dir kommen. Was das Jahr 2012 gebracht hat, das wisst ihr. Genau das, worum ich den Herrn gebeten hatte. Ich hatte es mir nur ganz anders vorgestellt. Aber rückblickend betrachtet war es genau das, worum ich gebetet hatte. Denn wir wissen ja, und eigentlich hätte ich das Anfang 2012 auch schon wissen müssen, wir kommen nie mehr auf Tuchfühlung mit dem Herrn als in Tagen größter Not. Nichts treibt uns mehr in seine Nähe, nichts treibt uns täglicher vor sein Angesicht als Widerstände und Anfechtung. Und am Ende des Jahres 2012 habe ich in mein Gebetstagebuch eingetragen, das Jahr 2012 war ein Jahr, in dem der Herr die Weichen gestellt hat, dass wir viel enger mit ihm leben. Und fürs neue Jahr 2013 habe ich als Gebet eingetragen, vor ziemlich genau einem Jahr, das Jahr 2013 soll ein Jahr sein, in dem wir wieder ganz neu lernen, allein dem Herrn zu vertrauen. Allein ihm vertrauen. Da gilt ja auch wieder, gell? Im Prinzip tun wir das ja immer. Hoffentlich. Aber leider oft doch auch nur irgendwie. Nicht von ganzem Herzen. Nicht mit fester Glaubenszuversicht. Wir vertrauen auf den Herrn und rechnen irgendwie trotzdem auch noch mit unserer eigenen Kraft. Wir vertrauen auf den Herrn und schielen trotzdem auch noch nach links oder nach rechts, nach menschlicher Hilfe und so weiter und so fort. Ich denke, ihr versteht, was ich sagen will. Aber Gott möchte, dass wir ganz allein auf ihn vertrauen. Und zwar mit einer felsenfesten Glaubensgewissheit. Nicht nur mit einer felsenfesten Heilsgewissheit, sondern auch mit einer felsenfesten Glaubensgewissheit, dass wir gewiss sind, dass der Herr an unserer Seite steht, jeden Tag, jeden Augenblick, dass er unsere Nöte kennt, dass er Hilfe schafft und dass wir seine Wunder erleben werden. Und die haben wir überreich erlebt im Jahr 2013. Viele von euch haben mitgebetet für die neue Arbeitsstelle meiner Frau, immer wieder in unseren Gebets- und Bibelstunden. Und ihr habt euch mitgefreut an dem Wunder, das der Herr da getan hat. Man kann es auch rückblickend eigentlich noch gar nicht richtig fassen. Aber es zeigt, ich denke es immer wieder, unser Staunen daran, dass der Herr so gewirkt hat, zeigt, wie schwer wir uns damit tun, ganz selbstverständlich mit den Wundern Gottes zu rechnen. Eigentlich ist doch das, was wir selbstverständlich erwarten sollten. Wir beten und Gott wirkt. Genau das sagt uns auch die Jahreslosung fürs Jahr 2014 zu. Ich könnte rückblickend aufs Jahr 2013 noch viele andere Dinge nennen, wo wir Gottes Hilfe und seine Wunder ganz besonders erfahren haben. Wir haben gerade in diesem Jahr 2013 die Wunder Gottes auf so vielfache und dichte Weise erlebt, wie selten zuvor. Aber ich möchte nicht so viel von mir reden. Ich möchte dazu ermutigen, lassen wir doch alle heute Abend dieses ganze Jahr nochmal in Gedanken an uns vorüberziehen und fragen, wo habe ich in diesem Jahr überall die Hilfe Gottes und seine Wunder erfahren? Und dass wir dann mutig und zuversichtlich ins Jahr 2014 vorausschauen, voller Erwartung, was der Herr uns in diesem Jahr am allerbesten schenken wird, welche Wunder er unter uns tun wird. Wenn wir uns nahe zu ihm halten. Ich sage es immer wieder, die Gaben Gottes sind immer an Bedingungen geknüpft. Gottes Segen ist immer an Bedingungen geknüpft. Auch in dem schon angeschauten Wort Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die Gott lieben. Nicht allen Menschen, sondern denen, die Gott lieben und nur denen. Das Allerbeste bekommen wir nicht irgendwo, das Allerbeste bekommen wir nur ganz nah beim Herrn. Im Detail der Formulierung gehen die Übersetzer bei dieser Aussage schon wieder auseinander, nahe zu ihm halten. Die moderne Fassung der Einheitsübersetzung kommt aus der katholischen Einheitsübersetzung, hat man es übernommen, formuliert etwas statisch, Gott nahe zu sein. Das beschreibt einen Zustand. Elberfelder übersetzt schon etwas aktiver, Gott zu nahen. Da ist schon ein bisschen Bewegung drin. Kraftvoll, aktiv, richtig dynamisch, hat Luther übersetzt, dass ich mich zu Gott halte. Das ist was, was mich an Luther immer wieder so begeistert. Einerseits betont er ganz stark das Objektive, das, was Gott für mich geschaffen hat. Das als Heilstatsache steht, ganz egal, ob ich oder irgendein anderer Mensch dran glaube oder nicht. Gott hat in Jesus Christus Fakten geschaffen, felsenfeste, unerschütterliche Fakten. Er hat unsere Sünde ans Kreuz getragen, die hängt da oben. Gilt für jeden von uns, jeder, der ans Kreuz guckt, kann wissen, meine Sünde hängt da oben. Da hat Jesus sein Blut für meine Sünde vergossen, ausnahmslos, für jeden, der hier ist und für jeden Menschen auf der Erde. Das ist eine unerschütterliche Tatsache. Er hat den Teufel besiegt. Er hat die Macht des Todes über unserem Leben zerbrochen. Er hat ihn im Himmel aufgeschlossen für jeden Menschen, der jemals auf dieser Erde geboren wurde und gelebt hat und noch geboren wird und leben wird. Er hat für jeden den Himmel aufgeschlossen. Das alles hat er vollbracht und das alles hängt als Tatsache nicht von meinem Glauben ab. Das ist das Objektive, was Gott geschaffen hat. Das steht unerschütterlich. All das hat Gott dran gewirkt, ob ich dran glaube oder nicht. Aber dann betont Luther mit der gleichen Kraft und demselben Gewicht das Subjektive. Das, was mich persönlich angeht. Das hatten wir neulich auch in einer der Predigten, dass Luther gesagt hat, er ist für uns gekommen. Diese drei Buchstaben, uns, mach ganz dick. Es hilft dir nichts, dass Jesus gekommen ist, wenn er nicht für uns, wenn er nicht für dich, wenn er nicht für mich gekommen ist. Und so auch hier, Jesus ist am Kreuz gestorben und hat für dich das Heil vollbracht. Aber du hast nichts davon, rein gar nichts von dieser Tatsache, die unerschütterlich steht. Du hast nichts davon, wenn du es nicht im Glauben annimmst, wenn du dich nicht ganz persönlich zu Gott hältst. Und deshalb betont Luther ganz subjektiv hier die Jahreslosung, ganz persönlich, darauf kommt es an, dass ich mich zu Gott halte. Ganz fest, ganz nah, ganz eng. Auch da ist die Übersetzung der Septuaginta wieder ganz besonders eindrücklich. Die Septuaginta, weiß ich nicht, wie weit euch das was sagt, das war ja die griechische Übersetzung, die ungefähr um 200 vor Christus schon das Alte Testament vom Hebräisch ins Griechisch übersetzt hat. Und es ist interessant, das wissen wir meistens nicht, das war zur Zeit Jesu die allgemein gelesene Bibelausgabe. Wir staunen oft, es ging euch garantiert auch schon so, wenn ihr im Neuen Testament ein Zitat vom Alten lest und dann guckt er im Alten nach, dann steht oft was ganz anderes da. Und das hängt damit zusammen, dass fast alle Zitate des Neuen Testaments aus dem Alten nach der Septuaginta formuliert sind. Der Theologe, der dann beides in der Hand hat, der kann dann gucken und dann sieht er's. Also auch Jesus hat ganz wesentlich aus der Septuaginta zitiert. Und an unserer Stelle im Alten Testament hat die Septuaginta von Nahen ein besonders kräftiges Wort. Das ist wie so oft ein zusammengesetztes Tu-Wort, also ein Verb, das schon ohne Vorsilbe die Bedeutung hat, fest anhangen, treu ergeben sein, also ein ganz intensives Wort von Nähe. Und dann kommt noch eine Vorsilbe, die diese Nähe nochmal ganz dick unterstreicht. Wir könnten also die Jahreslosung noch intensiver und besser wiedergeben. Das ist das Allerbeste für mich, dass ich mich ganz nah, ganz fest zu Gott halte. Dass ich mich im neuen Jahr 2014 regelrecht an ihn festkette. Es ist immer hochinteressant, wo ein bestimmter Begriff der Bibel sonst noch vorkommt. Und wisst ihr, wo dieser Begriff vom Nahen, vom Festanhangen in der Bibel noch vorkommt? Festanhangen, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und sie werden ein Fleisch sein. Da kommt nochmal der gleiche griechische Begriff in der Septuaginta vor. Da haben wir eine wunderbare Veranschaulichung, was dieses nahe bei Gott sein meint. So wie Mann und Frau in der Ehe zu einer Person Einheit zusammenwachsen, dass sie nicht mehr zwei, sondern eins sind. So dürfen und sollen wir mit Jesus und am lebendigen Gott hängen, mit ihm verbunden sein. Unglaublich. Und so mit Gott verbunden dürfen wir dann gewiss sein, dass uns auch das neue Jahr nur das Beste bringen kann. In mein Gebetstagebuch habe ich für das Jahr 2014 eingetragen: Herr, lass das Jahr 2014 ein Jahr werden, in dem wir in ganz besonderer Weise erfahren, dass dein starker Arm unter uns wirkt, zum Bau und Segen deiner Gemeinde in der Eichenau und in unserer Familie zum Segen und Heil. Ich bin voller Zuversicht, dass wir das erleben werden, wenn wir uns ganz fest an ihn halten. Wir haben im Jahr 2013 ja auch in der Gemeinde, nicht nur in unserer Familie, sondern auch in der Gemeinde, so viel Bewahrung und Ermutigung erlebt. Ich denke, um nur eines zu nennen, an den letzten Frauentreff, wir könnten vieles andere dazufügen. Gott hat seiner Gemeinde die Treue gehalten. Und das wird er tun, auch in Zukunft. Und wir dürfen beten und erwarten, dass Gott weiter handelt. Ich denke etwa ein Blick auf die bevorstehende Wochenendevangelisation im März. Lasst uns anhalten beten für Riedlingen und Umgebung, dass Gott die Menschen, die Herzen der Menschen vorbereitet und dass er viele einlädt in diesen Tagen, auch Jüngere. Und lasst uns beten, dass der Herr das begonnene Werk der Versöhnung mit den Geschwistern der freien christlichen Gemeinde weiter fortführt. Auch da bin ich voller Zuversicht. Der Herr hat angefangen, Versöhnung zu schaffen. Und wir dürfen von Herzen dankbar sein, was an Begegnung, unkomplizierter Begegnung wieder möglich geworden ist. Und Gott macht keine halben Sachen. Wenn Gott ein Werk anfängt, dann führt er es auch zu Ende. Und ich glaube nicht, dass es vor Gott ein akzeptabler Zustand ist, dass die Spaltung unserer Gemeinde auf Dauer aufrechterhalten bleibt. Lasst uns deshalb anhaltend und zuversichtlich beten, dass der Herr all das aus dem Weg räumt, was die Wege aufeinander zu noch blockiert und hindern will. Ich tue das jeden Tag und ich tue das voller Zuversicht. Gottes Macht ist stärker als all das, was seine Wege hindern will. Vielleicht erleben wir es nicht mehr in diesem Jahr 2014. Wahrscheinlich wird es noch länger dauern, menschlich betrachtet. Aber ich bin voller Zuversicht, dass wir es noch erleben werden, dass Gott in der Eichenau wieder zusammenführt, was in ihm zusammengehört. Aber es geschieht eben nicht dann, wenn wir möchten, sondern wie wir es am ersten Weihnachtsfeiertag gehört haben, es geschieht alles dann, wenn die Zeit erfüllt ist, wenn Gott den Zeitpunkt gesetzt hat. Ich bin voller Zuversicht, dass Gott einen Zeitpunkt gesetzt hat, wo er auch wieder zusammenführt, was sich getrennt hat. Und bis dahin halten wir an am Gebet. Und wir erwarten von Gott, dass er wirkt, dass er Wunder tut und dass er uns das Beste gibt fürs Jahr 2014. Dann sehen wir in einem Jahr Bilanz und gucken zurück, was das Jahr 2014 uns aus der Hand des Herrn gebracht hat.